Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
Sie hören SWR1 Leute am zweiten Advent mit einem ganz besonderen Mann, der auf den ersten Blick aber völlig durchschnittlich erscheint. Er ist verheiratet, Familienvater mit zwei Kindern, er hat ein Einfamilienhaus. Aber was ihn so besonders macht, er hat eine weit überdurchschnittliche Intelligenz und er ist Autist mit Asperger-Syndrom und außerdem Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Peter Schmidt.
Ja, herzlich willkommen.
Herr Schmidt, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Wenn wir uns irgendwann auf der Straße per Zufall wieder begegnen sollten, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mich erkennen?
Die Wahrscheinlichkeit geht fast gegen null, leider. Das ist ein wirkliches Problem, was ich habe. Wenn wir uns hier im Hause begegnen würden, heute nochmal, heute Nachmittag oder so, dann würde das wohl funktionieren. Aber je mehr Tage vergehen, wo ich Sie nicht mehr neu sehe, desto geringwahrscheinlicher wird es, selbst hier im eigenen Hause sie wieder zu erkennen.
Das hängt damit zusammen, dass Sie Schwierigkeiten haben, sich Gesichter zu merken. Was merken Sie sich denn von Personen eher als Gesichter?
Am ehesten die Klamotten. Sie haben ja eine auffällige Kette
an. Aber die wechselt man natürlich.
Ja, Sie haben gerade eine auffällige Kette an, einen roten T-Shirt-artigen Pullover. Das würde ich sofort wiedererkennen. Daran würde ich das zum Beispiel festmachen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, wenn ich Sie jetzt irgendwie bei einem Türschild wäre jetzt ein Foto abgebildet oder ich sehe Sie irgendwo im Internet und gucke mir das öfter an, dann kann ich mir das auch einigermaßen merken, weil ich mir dann ein paar ausgewählte Punkte aussuche im ersten Moment, an denen ich dann praktisch systematisch abchecke, sind diese Punkte da. Das können irgendwelche Muttermale sein oder irgendeine bestimmte Falte, die mir besonders aus welchen Gründen auch immer aufgefallen ist oder Haarstruktur, Frisur oder was auch immer. Aber es sind in den seltensten Fällen irgendwelche Merkmale an den Augen. Da gucke ich nämlich am allerwenigsten hin.
Aber ich habe das Gefühl, dass Sie mir direkt in die Augen gucken.
Ja, ich gucke auf Ihre Nasenwurzel. Das sieht dann für Sie so aus, als wenn ich in Ihre Augen gucke, dass das tatsächlich so ist, dass ich da ein bisschen vorbeigucke oder man kann auch sagen, durch Sie hindurch. Das hört sich nicht so nett an, aber das ist vielleicht so. Das ist, als ich meine Frau damals kennengelernt habe und sie mich nach mehreren Wochen irgendwann mal gefragt hat, du Peter, was habe ich denn eigentlich für eine Augenfarbe? Und ich dann richtig passen musste. Das war dann eine ganz dusselige Situation, weil irgendwie sie dann sich so gesagt hat, ich habe sie ja offenbar nie angeguckt, ob ich sie dann wirklich richtig lieb habe. Aber ich musste ihr das dann klar machen, dass das ein Problem bei mir ist.
Dass Sie einfach Ihre Augenfarbe nicht wussten.
Ja, ich habe dann rumgerätselt und seitdem kenne ich natürlich Ihre Augenfarbe. Und ich kann auch gezielt hingucken. Aber dann wirkt mein Blick vielleicht schnell stechend oder irgendwie auch komisch, weil ich mich dann richtig fokussieren muss. So, jetzt gucke ich das an, gegen allen Widerstand. Wie so zwei Magneten, die sich eigentlich abstoßen wollen, aber gegen allen Widerstand drückt man die jetzt doch zusammen. Das funktioniert schon, aber eben normalerweise weiche ich dem dann aus.
Wenn man ein bisschen sich mit Asperger-Syndrom und Autismus beschäftigt oder es einfach mal googelt, dann kann man so Sachen nachlesen, dass die Betroffenen von ihrem Umfeld oft als förmlich, als abweisend, einfach ein bisschen merkwürdig empfunden werden, weil es für sie eben unmöglich ist, sich in andere hineinzuversetzen. Wie merkwürdig finden Sie denn umgekehrt uns alle, Ihr Umfeld, also Ihre Arbeitskollegen, mich oder die Nachbarn zu Hause?
Also merkwürdig ist jetzt ein relativer Begriff. Ich habe nur von Anfang an in meinem Leben gemerkt, dass die meisten Menschen, wenn nicht sogar fast alle, auf eine bestimmte gleichartige Art und Weise anders sind als ich. Und das Merkwürdige ist zum Beispiel, sind einzelne Sachen, die ich beobachtet habe, dass sich Menschen in Fußgängerzonen wirr durcheinander bewegen.
Also das heißt, Sie laufen in Fußgängerzonen zum Beispiel nur rechts oder?
In Fußgängerzonen fühle ich mich halt einfach nur unwohl in diesem Wirrwarr. Ich hätte das am liebsten, dass das geregelt ist wie eine Autobahn. Ganz rechts, also in Gehrichtung sozusagen jeweils, wo die Schaufenster dann sind, da soll man stehen bleiben können, da darf man auch mal plaudern oder eben Schaufenster gucken. Und je mehr das in die Mitte geht, desto schneller muss man gehen können. Und es ist aber oft so, dass da dann überall Leute rumstehen und wenn man es eilig hat, aus welchen Gründen auch immer. Man muss noch einen Zug kriegen, dann muss man da viel Slalom laufen und wenn man dann doch mal jemanden dabei anrempelt, dann haben die Leute dafür wenig Verständnis und ich sage mir dann, wieso? Du stehst einfach im Weg, wenn du da stehen musst, dann steh doch einfach mal bitte am Rand. Auf der Autobahn darf man auch nicht auf der linken Spur halten, um einen Plausch zu führen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schmidt, nachdem Ihr erstes Buch Ein Kaktus zum Valentinstag ein voller Erfolg wurde, haben Sie jetzt noch ein zweites Buch folgen lassen, Der Junge vom Saturn. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, über sich, Ihre besondere Art, die Dinge zu sehen und über Ihre Autismuserkrankung ein Buch zu schreiben?
Ganz am Anfang stand die Selbsterkenntnis. Erst mit 41 Jahren habe ich durch einen Zufall erfahren, was mein Schicksal im Leben ist. Das war ein Schock auf der einen Seite und eine Erleichterung auf der anderen Seite zugleich. Und auf der Suche nach Hilfe habe ich ärztliche Diagnosen bekommen und mich auch mit einem Autismusverband kurz geschlossen. Und dort war ich dann auf einmal so interessant, dass man mich eingeladen hat, zusammen mit meiner Frau unseren individuellen Weg, eine Liebe mit Autismus vorzustellen. Weil es selten ist, dass ein Autist in dieser Form glücklich verheiratet ist.
Sie sind das jetzt seit 20 Jahren, das ist ja, schaffen viele nicht.
Ja, so und dann habe ich da vorgetragen und dann bekam ich das Feedback, Herr Schmidt, haben Sie das gesehen, wie betroffen, wie berührt die ganzen Leute waren. Und immer mehr bekam ich dann Anfragen für Vorträge. Und immer öfter wurde gefragt, Herr Schmidt, eigentlich müssen Sie mal ein Buch schreiben. Als ich das dann so mehr durch den Kopf gehen ließ, hat sich das immer mehr verdichtet. Ja, ich mache das.
Und es ist ja auch ein voller Erfolg geworden. Sie wissen das erst seit 6 Jahren, dass Sie unter Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus, leiden. Der Verdacht kam Ihnen ja per Zufall, als Sie einen Film im Fernsehen geschaut haben. Um was ging es da?
In dem Film ging es um einen Jungen, der an einer chemischen Versuchsapparatur herumhantiert. Das habe ich halt gesehen als allererstes. Und da schnappte ich nur den Satz auf, wir wissen nicht so genau damit umzugehen oder so ähnlich. Aber wir haben ja niemanden, der sich mit dem Asperger-Syndrom auskennt. Und dann habe ich mich gefragt, was soll der Junge haben? Der sieht doch ganz normal aus. Der ist doch genauso wie du. Einfach auf eine ganz bestimmte Art anders als alle anderen Menschen. Und da das so ähnlich dargestellt war, wie ich selber bin, habe ich sogar gedacht, da arbeitet jemand beim Fernsehen als Drehbuchschreiber, der mich kannte, zur Vorlage genommen hat und dann entfremdet hat. So extrem war der Wiedererkennungswert. Und dann habe ich darüber geschlafen. Für mich war das eigentlich erledigt, weil was ein Asperger-Syndrom sein soll, hat sich mir nicht erschlossen, da ich eben nicht den ganzen Film gesehen habe, wo das vielleicht auch drin war. Habe darüber Albträume gekriegt und irgendwie so hat sich das Unterbewusstsein damit beschäftigt. Peter, du bist ganz nah dran, das hat was mit dir zu tun. Und als ich dann meine E-Mails in der Firma nach dringend und wichtig sortiert hatte, mir meinen Tag geplant hatte und meine erste Kaffeepause gönnte, da habe ich dann eben die Suchmaschine angeschmissen und nach diesem Asperger-Syndrom gegoogelt. Es war ja falsch verstanden worden, aber Google hat das ein bisschen korrigiert. Und dann habe ich dieses Wort Asperger-Syndrom gefunden und Autismus und dann war der Schock und die Erleichterung gleichzeitig da. Also im ersten Moment der Schock, weil ich las eine Beschreibung meiner selbst und vor allem ganz besonders aller Punkte, die mir im ganzen Leben Schwierigkeiten gemacht haben und wo ich immer gekämpft habe und mich gefragt habe, was ist da bloß los? Wieso haben die anderen diese Schwierigkeiten nicht? Wieso brauchen die keine geregelten Tagesabläufe? Wieso können die das ganz easy hinnehmen, wenn der Zug mal nicht rechtzeitig kommt und dann bricht für die nicht gleich eine ganze Welt zusammen? Wieso müssen die nicht so komische Zappelbewegungen machen, wenn sie sich freuen? Ich habe ganz früher mal gedacht, die Leute, die können sich überhaupt nicht freuen, weil ich war der Einzige, den ich kannte, der sich sozusagen durch bizarre Bewegungen, jetzt weiß ich, dass ich die Ausnahme war, das nach außen getragen hat. Jeder früher hat das im Dorf gesehen, wenn ich mich gefreut habe und fremde Autokennzeichen bei uns im Dorf vorbeigekommen sind und ich mir die aufgeschrieben habe. Und da war ich ganz himmelhoch juchzig erfreut und habe das abgezappelt. Warum haben die anderen Menschen das nicht? Und dann liest man sowas da, haben Schwierigkeiten mit der nonverbalen Kommunikation, können die Gefühle anderer Leute nicht erkennen. Und ich sage, wie Gefühle erkennen? Kann man da was erkennen? in dem Moment fiel das mir runter. Das erklärt natürlich deine ganzen Probleme, die du im subtilen, zwischenmenschlichen Bereich hast. Dass da zum Beispiel das Problem da ist, dass man soziale Situationen nicht richtig bewertet. Dass man nicht erkennt, wann man genug geredet hat, wann es langweilig wird oder wann man eben jemanden auf den sprichwörtlichen Schlips getreten hat. Auch diese Redewendungen, die ich immer erst nicht verstanden habe und alle anderen schon vorher wussten. Alles passte auf einmal zusammen und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wieso musstest du dafür erst 41 Jahre werden?
Nachdem Sie per Zufall über Asperger gehört haben und sich dann sicher waren, das ist genau das, was ich habe. Was ist passiert, als Sie dann zum Neurologen gegangen sind?
Ja, das ist auch natürlich wieder eine längere Geschichte, war nicht so straightforward, weil ich war bei mehreren Neurologen. Weil der allererste, wo ich hingeschickt worden bin von meinem Hausarzt, der hat mich nur ganze 20 Minuten reden lassen und hat dann gesagt, Herr Schmidt, es klingt zwar einiges danach, dass Sie das Asperger-Syndrom haben, aber wissen Sie was, Sie haben ein Haus, Sie haben Familie, Sie machen Weltreisen, Sie haben einen Job. So ein Mensch mit Asperger-Syndrom, der hat eine Macke. Das ist ein Mensch, dem traue ich das nicht zu. Und dass genau so ein Mensch ausgerechnet hier in meiner Praxis sitzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn Sie irgendwie Hilfe brauchen, dann diagnostiziere ich Ihnen jetzt eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Dann können Sie da bei der Krankenkasse eine Therapie abrechnen. Und ich dachte, was ist das denn? Weil diese sogenannte schizoide Persönlichkeitsstörung, über sowas bin ich schon im Vorfeld gestolpert und konnte ich für mich praktisch vollständig ausschließen. Auch andere Dinge wie Borderline und was so alles in den Medien war, habe ich längst ausgeschlossen. Ich habe auch keine Angststörungen oder keine Angst vor Menschen und was es da alles so für Sachen gibt. Es gab keine Erklärung. Das habe ich dann meinem Hausarzt erzählt. Er sagte, Herr Schmidt, wissen Sie was, ich schicke Sie noch mal in eine große Stadt, wo es vielleicht Leute gibt, die sich mit sowas besser auskennen. Am Ende war ich in Köln, in Frankfurt und in Braunschweig und noch bei zwei weiteren Leuten. Die haben mir das allesamt bestätigt. Also auch namhafte Professoren haben das gesagt und haben mir hinterher gesagt, Herr Schmidt, Sie sind auf der einen Seite ganz geradezu klassisch lehrbuchartig ausgeprägt. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich einen beispiellosen Erfolg im privaten und beruflichen Umfeld erreicht, der mit dem Grad der Ausprägung, den Sie haben, ganz ungewöhnlich ist.
Letztlich war es vielleicht sogar eine Chance, dass Sie von der Diagnose nicht früher erfahren haben.
Das ist eine zweischneidige Sache. In meinem ganz speziellen Fall sage ich heute, ich habe die Diagnose genau zum richtigen Moment erfahren. Als ich verzweifelte, was ist los, wieso geht's im Leben nicht weiter, wieso stagniert deine Karriere und wieso sagen jetzt auch schon deine Kinder zu dir, der Papa ist aber komisch. Weil als die natürlich andere Eltern kennengelernt hatten, hatten die Vergleichsmöglichkeiten bekommen, die sie in den ganz frühen Jahren nicht so hatten. Und da habe ich mir gedacht, da ist also doch irgendwas. Irgendwas ist da. Das Ding hat nur keinen Namen. Und das war dann eben der Name. Also als ich die Diagnose bekam, hat es die Reaktionen gegeben, ja Peter, das wussten wir schon lange, darüber spricht man halt nicht. Das war auch ein Grund, warum ich mich geoutet habe. Ich konnte nichts mehr verlieren. Ich war auffällig genug, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Tarnung aufgebe, sondern das, was alle an mir gesehen haben, hat im Grunde genommen nur einen Namen bekommen. Und man weiß jetzt, mit mir umzugehen.
Der Titel Ihres aktuellen Buchs, Der Junge vom Saturn, drückt schon aus, Sie fühlen sich, als wären Sie von einem anderen Planeten. Wann hatten Sie das Gefühl zum letzten Mal?
Das Gefühl, dass ich von einem anderen Planeten bin, hatte ich auf dem Weg hierher.
Nämlich?
In der S-Bahn. Eine Horde Kindergartenkinder oder Schulkinder, ich weiß es nicht so genau, ging mit ihren Lehrern oder Betreuern in den Zug und die waren am Schnattern und am Schnattern und ich konnte mich noch an meinen Kindergarten sehr gut erinnern, dass ich dieses Bedürfnis überhaupt nicht hatte. Und da habe ich es wieder gesehen, warum haben die Leute das Bedürfnis, in einer Tour da zu schnattern und so viel Lärm in der S-Bahn zu machen, mich mit ihren Rucksäcken, die sie auf dem Rücken trugen, anzurempeln, also die sozusagen da im Gang rumstehen, weil für so viele Kinder waren ja gar keine Sitzplätze da. Das war wieder der Moment, wo ich gesehen habe, ich gönne denen das ja, aber ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Wieso kann man nicht einfach mucksmäuschenstill in so eine S-Bahn einsteigen, zum Zielbahnhof fahren, dort wieder aussteigen? Vielleicht mal die eine oder andere Frage fragen, wo sind wir denn gerade oder wie weit ist es denn noch? Aber dass man andauernd Lärm machen muss, schrillen Lärm, kreischenden Lärm, das war als kleines Kind bei mir anders und ich sehe das bis heute noch so, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin hier auf einem völlig fremden Planeten.
Herr Schmidt, Sie sind außerdem hochbegabt und haben ein phänomenales Gedächtnis. Ab welchem Alter haben Sie registriert, dass Sie völlig anders ticken als die anderen?
Das habe ich im Grunde genommen ab OVO registriert, wo ich andere Menschen gesehen habe, bewusst als meine Art wahrgenommen habe. Nämlich, da war ich 9 Monate alt bei meiner Taufe. Ich wusste natürlich nicht, dass das meine Taufe ist, aber ich kann mich an diesen Tag erinnern, was da so abgelaufen ist. Da lag ich zum Beispiel im Körbchen mit einem anderen Baby zusammen, das genauso aussah wie ich. Und das wollte immer mit mir irgendwas machen. Während ich mich für das Körbchen interessierte oder für die Sachen, die an der Wand hingen oder überhaupt irgendwelche Gegenstände. Ich wollte mit diesem Wesen nichts machen. Es hat mich eigentlich nur in dem, was ich machen wollte, gestört. Ich merkte dann im Laufe der Zeit, als ich natürlich weitere kleine Kinder dann immer mehr kennengelernt habe, dass die alle auf die gleiche Art und Weise anders sind wie ich.
Sie sagen, Sie können sich ja sogar noch an Ihre Geburt zurückerinnern. Da schreiben Sie auch in Ihrem aktuellen Buch drüber. Jetzt würden, denke ich mal, viele Mediziner sagen, das ist gar nicht möglich. Man kann sich erst so ab die Zeit vom 3. Lebensjahr zurückerinnern. Was macht Sie denn so sicher, dass es wirklich Erinnerungen sind oder nicht irgendwelche Fotos, die Sie vielleicht gesehen haben, zum Beispiel von Ihrer Taufe, und dass Sie sich sowas rekonstruieren?
Das gibt genügend Sachen, die nicht auf Fotos dargestellt sind. Die sind auch alle aus meiner eigenen Perspektive, an die ich mich erinnern kann. Ich habe oft zu hören gekriegt, Peter, das kannst du gar nicht mehr wissen, da warst du noch so klein. Und bei dem so ging dann die Hand nach ganz unten. Und dann habe ich mich immer gefragt, wieso kommen die da drauf? Heute habe ich so den Eindruck, dass eigentlich jeder Mensch das alles noch wissen könnte, aber dass bei den meisten Menschen, bei 99%, diese Erinnerungen verschüttet sind, also dass der Zugriff nicht mehr da ist. Und das ist bei mir offensichtlich anders. Ein anderes Beispiel, als ich früher Windeln getragen habe, quatschte rum, weil mein gutes Stück da unten in der Windel verknotet worden ist und das mir unangenehm war. Und dann kriegte ich so eine glübschig schmeckende Flasche mit so Milch drin, so einer schleimigen Flüssigkeit drin. Das sollte ich dann trinken und habe ich noch mehr geschrien, weil das Problem konnte ich kommunikativ nicht rüberbringen, was gerade der Grund für mein Schreien war. Das heißt, als ich später selber Kinder habe, habe ich habe ich meiner Frau gesagt, hast du auch schon mal dran gedacht, dass dem sein Pimmel in der Windel verknotet sein könnte? Wie kommst du da drauf? Und da habe ich dann diese Geschichte erzählt. Und das sind so Beispiele, die mir halt zeigen, nein, da gibt es definitiv eigenste, ureigenste Erinnerungen aus Zeiträumen, die andere Leute nicht für möglich halten.
Fühlt sich so eine Geburt an?
Also, dass ich geboren wurde in dem Moment, wo das Ereignis geschah, wusste ich ja auch nicht. Es gab nur diffuse Erinnerungen. Ich habe das immer das Dutummen von oben hinten genannt, habe davon immer wieder irgendwelchen anderen Leuten erzählt, was das sein könnte und gerätselratet, bis ich dann mit meiner Frau im Kreissaal war, als mein Sohn geboren worden ist. Da habe ich dann immer diesen Wehenschreiber angestarrt und genau diese Musik des Dutummens in Kurven ausgedrückt erschien auf diesem Wehenschreiber. Sozusagen die Abfolge, wie das war, dieses in sich verstärkende, hineinsteigernde. Und zwar ganz genau so, also wenn ich das jetzt als mathematische Kurve hätte aufzeichnen müssen, Peter, mal eine Grafik, dann hätte ich genau das aufgemalt, was auf diesem Wehenschreiber war. Das war für mich der eindeutige Hinweis, dass ich dieses Ereignis offensichtlich in der Erinnerung abrufen kann, ohne selber zu wissen, was da eigentlich gerade abgeht.
Es war wie so eine Art Musik, die Sie gehört haben, einen Rhythmus.
Es war nicht nur ein Rhythmus, es war etwas, was mich zerdrückt hat, etwas, was immer schneller, immer stärker wurde, aufhörte, dann wieder von neuem sich an mich herangepirscht hat und dann war es auf einmal weg. Und das wurde immer schlimmer und dann war es irgendwann so, dass ich mich total zerquetscht fühlte und dann war es auf einmal vorbei. Es prickelte auf der ganzen Haut, auf meinem Dasein. Es war einfach nur kalt. Das wusste ich nicht. Und dieses Erlebnis habe ich im Nachhinein begriffen, im Zusammenhang mit anderen Dingen, dass das wohl dieses Ereignis gewesen sein muss. Es passt einfach nichts anderes.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schmidt, Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, bei Kindergartenkindern fällt Ihnen immer auf, dass Sie als Kindergartenkind ganz anders waren, ganz andere Bedürfnisse hatten, Sie der Lärm gestört hat zum Beispiel. Als Sie dann in die Schule kamen, wie lange hat es gedauert, bis Sie einem Lehrer aufgefallen sind?
Als ich in die Schule kam, ist das dem Lehrer sofort am allerersten Tag aufgefallen. Wir hatten nämlich die Aufgabe, mit einem Rechenkasten, wo so verschiedene Stäbchen drin waren, in verschiedener Länge, die Zahlen darstellen sollten, etwas zu bauen. Und das Erste, was ich gesehen habe, dass alle anderen Kinder sofort rumgebaut haben und ich saß erstmal am Tisch und musste mir erstmal einen Plan machen, was ich denn da überhaupt bauen will. Und habe mir überlegt, ich sortiere diese Stäbchen. Und zwar nicht so, dass ich die auf den Tisch lege, sondern senkrecht nach oben. Heraus kam ein Gebilde, das aussah wie der Eiffelturm. Und dann kam der Lehrer auf mich zu, na Peter, hast du den Eiffelturm gebaut? Also der Lehrer hat mich als etwas Besonderes im allerersten Moment wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, auch, ich sage mal so, entscheidend dafür gewesen, dass ich grundsätzlich nicht mit meinen Defiziten von Anfang an wahrgenommen worden bin, sondern mit dem, der ist etwas Besonderes. Weil es ist dann natürlich schon an den nächsten Schultagen aufgefallen, dass ich immer autofahrend durch die Schule gegangen bin, beide Hände ausgestreckt, mein unsichtbares Lenkrad vor mir. Sofort weitere Auffälligkeiten sind bekannt geworden. Aber man hat sich dann gesagt, naja, der ist halt anders.
Der Lehrer, von dem Sie erzählt haben, der hat Sie als was Besonderes genommen, der hat Ihre Talente erkannt und gefördert, Ihr mathematisches Talent, insbesondere, dass Sie haben Ihr sprachliches Talent, was Fremdsprachen betrifft. Gleichzeitig hat er festgestellt, Aufsätze können Sie zum Beispiel nur schwer schreiben. Woran lag das?
Das erste war eine Bildergeschichte. Ich wusste nicht, was ich da aufschreiben sollte. Ich habe einfach nur die 6 Bilder beschrieben, was da drauf ist. Und dass man da eine Geschichte erzählen sollte und dann auch noch darstellen sollte, was irgendwie jemand fühlt oder so. Habe ich gesagt, da sind keine Gefühle drauf. Ist ein Baum drauf, eine Spechthöhle drauf, ein Mensch mit Hut. Das habe ich alles beschrieben. Aber dass da eine Geschichte sein sollte mit Gefühlen und so weiter, habe ich überhaupt nicht erkannt. Und deswegen hieß es dann, der Peter Schmidt kann keine Aufsätze schreiben. Und das ging im Gymnasium so weiter. Ich konnte aber sehr wohl Aufsätze schreiben über mich selbst oder über irgendwelche fachlichen Dinge. Deswegen hat auch mein früherer Deutschlehrer, den ich letztes Jahr getroffen habe, gesagt, also Peter, das gibt's ja wohl gar nicht. Wie kann ein Mensch, der im Gymnasium meistens eine 5 im Aufsatz geschrieben hat, einen Spiegel-Bestseller schreiben? Ich verstehe das nicht. Da habe ich ihm das Problem erstmal erklären müssen, dass ich die Wahrnehmung, das, was ich aufschreiben sollte, im Grunde genommen nicht verstanden habe. Was wollen die von mir? Das ist bei mir nicht angekommen, weil ich kann natürlich nicht etwas aufschreiben, was ich nicht sehe. Sie müssen sich das so vorstellen, da ist jemand, der gibt die Aufgabe, beschreiben Sie die Farben, die Sie sehen. Und hätte schreiben müssen, ja, das Bild bestand aus den Farben lila, grün, gelb, blau, rot und ich sehe das aber nicht. Ich sehe das nur als Schwarz-Weiß-Abbildung. So kann man sich nämlich das vorstellen, wie ich Emotionen verarbeite. Diese farbigen Emotionen anderer Menschen, die kommen bei mir nur in einer Schwarz-Weiß-Form an. Mit der entsprechenden Nichterkennungs- und Verwechslungsgefahr. Also zum Beispiel Rot oder Blau verursacht bei mir dann in der Wahrnehmung rote oder blaue Emotionen sozusagen denselben Schwarz-Weiß-Ton und ich kann das dann schon mit nicht mehr auseinanderhalten und nicht mehr angemessen reagieren oder eben auch eben nicht im Aufsatz das Richtige liefern, was da eigentlich von mir verlangt wird. Weil das ist so, als wenn Sie einem Blinden sagen, guck doch endlich mal genauer hin, dass Sie mich nicht nächstes Mal wieder anrempeln. Und man fragt sich, was meint der mit genauer hingucken, weil man gar nicht weiß, dass andere Leute Augen haben. Das heißt also, ich bin ein Mensch, der sozusagen mit den Ohren sehen musste. Und in diesem Sinne ein Mensch, der halt Außergewöhnliches leisten muss, um möglichst gewöhnlich zu wirken, obwohl ich das überhaupt nicht mit den Mitteln konnte, die andere Leute zur Verfügung haben. Aber ich wusste gar nicht, dass mir da was fehlt, nämlich diese Emotionserkennung.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schmidt, Sie sind aufgrund Ihrer extremen mathematischen Begabung beruflich sehr erfolgreich, Programmierer in einer Pharmafirma. Und was für Sie persönlich vielleicht der größte Erfolg war, Sie sind seit über 20 Jahren verheiratet. Sie wollten unbedingt eine Frau und haben das systematisch geplant, indem Sie eine Checkliste erstellt haben und alle Frauen, die Sie trafen, daraufhin geprüft haben. Was stand da drauf auf der Liste?
Das Wichtigste, was da drauf stand, waren solche Sachen wie Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz. Darüber hinaus möchte man natürlich sein Leben gemeinsam verbringen und ich war damals gerade dabei, fleißig tanzen zu lernen, habe also als weitere Regel aufgestellt, dass sie auch tanzen können muss oder zumindest willig sein muss, das zu lernen, damit man das zusammen machen kann. Weiterhin bin ich ein Mensch, der gerne Straßen abfährt, Wüsten durchquert, Vulkane besteigt. Und deswegen war das für mich halt eine Bedingung, dass meine Frau Spaß hat, mit mir die Welt zu erkundschaften, vor allem auf die Weise, wie ich das gerne hätte.
Sie haben dann richtig Punkte vergeben, also anhand Ihrer Checkliste, wie viele Punkte hat Ihre Frau erreicht?
Meine Frau hat am Ende 12 von 15 Punkten erreicht.
Also ist schon ein hohes Ergebnis, ne?
Ja, 15 wäre die ideale, perfekteste Frau aller Frauen gewesen, dass der Zufall es will, dass genau die nun auch mir über den Weg läuft. Die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Deswegen habe ich damals gesagt, sie muss mindestens 10 von diesen 15 Punkten haben. Also die inneren Werte, die waren für mich viel, viel wichtiger als äußere Werte. Und dass ich mir das Aussehen teilweise noch ein bisschen schöner vorgestellt hätte. Aber das musste sie dann halt verkraften, so ehrlich, wie ich nun mal bin.
Es spricht ja sehr für Ihre Frau, dass sie sich davon nicht hat abschrecken lassen.
Natürlich war sie enttäuscht, aber sie hat dann auch verstanden, dass es auf andere Dinge im Leben ankommt, als vielleicht, wie knackig die Jeans jetzt aussieht oder so.
Kennengelernt haben Sie Ihre Frau auch, das ist ungewöhnlich, beim Zahnarzt. Sie saßen auf dem Behandlungsstuhl als Patient. Sie war die Zahnarzthelferin und Ihre Vermieterin, die der Meinung war, der Mann braucht dringend eine Frau, hat Ihnen geholfen, die Telefonnummer Ihrer späteren Angebeteten auch zu kriegen.
Ja, meine Vermieterin, die hat mir sozusagen ostpreußische Flirtkunde erteilt, weil sie mir erzählt hat, wie man eigentlich Beziehungen aufbaut und dass man lächeln müsse und so weiter.
Also Sie haben richtig Lächeln geübt.
Ja, genau. Und dann saß ich da im Behandlungsstuhl und das war ja eine Stelle, wo ich nun absolut nicht mit einer Frau gerechnet habe, aber irgendwie erreichten mich so ganz seltsame Schwingungen, das könnte sie sein. Auf jeden Fall hat mich das irgendwie alles angesprochen und ich stand vor der dummen Frage, wie mache ich ihr das klar, dass ich sie gerne mal kennenlernen möchte und woran erkenne ich vor allem, ob sie mitflirtet, weil ich habe sie halt einfach breit angegrinst, aber ich kriegte kein Feedback. Und dann habe ich meine Vermieterin gefragt und dann sagte sie mir, Herr Schmidt, es wäre doch sehr schade, wenn die Frau ihres Lebens so dicht an Ihnen dran war und dann wieder entschwindet. Ich versuche Ihnen da mal zu helfen. Naja, und ein paar Tage später sagte sie, Herr Schmidt, ich habe für Sie beim Zahnarzt angerufen und ihm Ihr Problem geschildert. Ja, und so habe ich dann unaufgefordert Kontaktinformationen bekommen. Es war dann noch ein, zwei weitere Hürden zu überwinden, weil das erste Telefonat lief nicht unbedingt zufriedenstellend. Aber am Ende haben wir uns tatsächlich 2 Monate später zum ersten Date verabredet. Und dann war die nächste Challenge da. Ich habe sie ja 2 Monate lang nicht gesehen. Würde ich sie wiedererkennen am verabredeten Zeitpunkt? Hoffentlich stehen da jetzt nicht 3 Frauen. Aber zum Glück stand da nur eine und das war sie dann auch.
Dafür hat Ihre Frau dann so viele Sonnenuntergänge in der nächsten Zeit gesehen wie nie zuvor in ihrem Leben. Von Ihnen auch systematisch eingeplant. Wie kam das, dass Sie dachten, ich muss meiner Frau möglichst viele Sonnenuntergänge bescheren, dann wird es schon was mit uns.
Ich wusste, dass ich nicht normal bin und ich wollte sie jetzt nicht von Anfang an mit meinen Merkwürdigkeiten, von denen ich jetzt durch Feedback durch andere Menschen wusste, verschrecken. Das heißt, ich habe mir ganz gezielt überlegt, es müssen sehr, sehr viele schöne Erinnerungen her. Ich muss ihr Erinnerungen schenken, die sie untrennbar mit mir verbindet. Und dazu gehören halt schöne Ausflüge auf Aussichtspunkte mit romantischen Sonnenuntergängen. Und das habe ich ihr versucht zu schenken, um über eventuelle Merkwürdigkeiten, über die sie vielleicht stolpern könnte, hinwegzutäuschen. Genauso wie früher der Grundschullehrer erst das Besondere in mir gesehen hat und dann vielleicht in zweiter Instanz irgendwelche Probleme und nicht andersherum.
Und es hat ja geklappt.
Es hat tatsächlich funktioniert, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schmidt, Sie haben oft extreme Gefühle und die werden durch völlig andere Reize hervorgerufen als bei den meisten anderen Menschen. Was macht Ihnen zum Beispiel richtig Angst?
Also mir macht Angst oder Panik, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, die meine Pläne zerstören.
Ich habe Ihnen zum Beispiel vorhin, ohne es zu merken, Ihren Foto vom Tisch geklaut, weil ich dachte, das sei der von unserer Internetredaktion. Und dann haben Sie Ihren Foto gesucht. Das hat Ihnen zum Beispiel Angst gemacht.
Ja, Angst, dass ich den im Zug vergessen haben könnte. Dann wäre das ja heute sehr schwierig geworden, sagen wir mal so, ich hätte es auch hingekriegt, aber ich hätte dann ganz, ganz doll dagegen steuern müssen, dass ich jetzt nicht Tilt mache. Im Privatleben hätte so etwas dann zu einer Tilt-Situation geführt. Da wäre ich dann erstmal lange, lange Zeit, vielleicht stundenlang nicht ansprechbar gewesen. So hätte ich mir natürlich gesagt, ja, ich bin ja im Studio, das soll jetzt hier angehen. Jetzt musst du irgendwie dir den inneren Tritt geben, da drüber weg zu gucken. Aber nachdem dann die Sendung aufgenommen worden wäre, danach wäre ich erstmal in Lethargie verfallen.
Wie klar strukturiert muss Ihr Alltag sein, damit das alles gut funktioniert?
Der Alltag muss möglichst klar strukturiert sein. Es sollte immer so sein, dass ich die Möglichkeit habe, zur selben Zeit ins Bad zu gehen, zur selben Zeit zur Firma zu gehen, zur selben Zeit mein Mittagessen da einzunehmen und so weiter.
Zur selben Zeit, heißt es auf die Minute pünktlich oder was heißt es?
Manche Sachen sind tatsächlich auf die Minute pünktlich, wie zum Beispiel, wenn die Nachrichten im Radio morgens zu Ende sind, danach nach 7 Uhr, so 7.05 Uhr rum, dann möchte ich zum Beispiel ins Bad gehen können. Und wenn dann da irgendwas stört, weil da jemand anders im Bad ist, dann ist das für mich schon eine sehr, sehr emotional anstrengende Situation, wo ich dann anfange zu flattern und komisch werde. Auch sowas habe ich bei anderen Leuten nie gesehen. Dann sagen sie, ja, dann geht man eben 10 Minuten später ins Bad. Was ist denn daran so schlimm? Da fängt es dann bei mir an, halt komisch zu werden. Ich kann das alles irgendwie überspielen. Heutzutage als erwachsener Mensch, aber als Kind waren solche Sachen dann unter Umständen der Knockout für den ganzen Tag.
Jetzt haben Sie ja selber 2 Kinder, die sind zwischen 15 und 18, also schon ein bisschen älter. Aber Kinder sind ja per se so ziemlich das Gegenteil von Ordnung und Planbarkeit, sondern bringen eine völlige Unplanbarkeit zum Teil in den Alltag rein. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, zum Glück habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, als ich sagte, ich will Kinder haben, weil die Kinder waren eben Teil des Lebensplans. Dass diese Kinder meinen Detailplan, nämlich den Tagesablauf, mal gehörig durcheinander würfeln können, das hat das Ganze sehr, sehr anstrengend gemacht und auch automatisch dazu geführt, dass die Kindererziehung zu mindestens 80-90%, wenn nicht sogar mehr, in den Händen meiner Frau gefallen ist. Weil damit kam ich am Ende des Tages überhaupt nicht mehr zurecht. Ich habe mir gedacht, das müssen wir jetzt sauber trennen. Die Kinder können rumnerven und so weiter, wenn ich auf der Arbeit bin. Und wenn ich wieder da bin, dann gelten die und die Regeln und die sind möglichst einzuhalten. Das war dann sozusagen der Kompromiss, den wir gefunden haben. Das klappt am allerbesten auf Reisen.
Sie haben gerade mit Ihrem Sohn, der jetzt 18 ist, eine tolle Reise zusammen gemacht.
Ja, wir beide waren zusammen in Alaska und Nordkanada und haben die beiden nördlichsten Straßen Amerikas, die Dalton und die Dempster Highway, abgefahren, bis oben ans Polarmeer zu den Eskimos. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber vor Ort hat auch mein Sohn im Nachhinein meiner Frau berichtet, ja, das ist doch so schade, dass der Papa ein Autist ist. Weil es waren so viele Situationen wieder mal da, die habe ich überhaupt nicht registriert. Es drohte zum Beispiel, dass die Dalton Highway gesperrt wird, dass ich mir im Vorhinein Gedanken machen muss, wenn die Straße jetzt gesperrt werden sollte. Was sind dann die Pläne A, B, C, D, E und F? Und das nicht einfach mal auf mich zukommen lassen kann. Das hat ihn natürlich tatsächlich öfter mal genervt oder genau wissen wollte, welchen Campingplatz fahren wir denn da jetzt an. Dass ich das immer vorher genau wissen musste, beziehungsweise wir natürlich auch spontan Campingplätze angefahren haben, dann aber auf diesem Campingplatz bestimmte Plätze für mich völlig ungeeignet waren und andere wiederum geeignet. Mensch, Papi, warum können wir jetzt nicht einfach den Platz nehmen? Und man fährt dann 3 Runden über den Campingplatz, um den idealen Platz zu finden. Und andere Leute gucken dann scheinbar auch schon immer, sagen wir, wie oft will der denn noch hier rumfahren?
Auf der anderen Seite, toll, dass Sie so eine Reise überhaupt mit Ihrem Sohn gemacht haben. Viele Väter machen das nicht.
Ja, der Sohn sagt halt, es ist halt ein bisschen kompliziert gewesen mit Papi, aber völlig richtig, mit einem anderen Papi hätte er das Ding nicht erlebt. Wir haben viele Elche, Karibus, Bären, ja sogar einsame Wölfe sind um unser Auto geschlichen. Also es war schon ganz toll.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schmidt, wir steuern unweigerlich auf Weihnachten zu, ein sehr emotionales Fest. Ist die Adventszeit eine Zeit, die in Ihnen irgendwelche besinnlichen Gefühle auslöst? Oder was bedeutet Ihnen der Advent?
Die Adventszeit ist immer der Beginn eines neuen Jahres, insofern, dass im November immer die dunkelste und trübeste Zeit war. Und Ende November, Anfang Dezember wurden endlich die Kerzen angemacht. Alles war schön gelb und gemütlich erhellt. Und habe ich immer mir das so vorgestellt, Weihnachten ist auf einer Passhöhe. Und die Hochebene des Jahreswechsels ist zwischen Weihnachten und Neujahr. Die muss man jetzt erklimmen. Und für mich ist das immer die weihnachtliche Passstraße zum Licht gewesen. Diese ganze Lichterkette, wie so eine große Straße, die hell erleuchtet ist und wo es den Berg hochgeht und auf der man singen kann und muss. Als kleiner Junge hatte ich meinen Weihnachtslieder-Singplan aufgestellt. Der hat genau festgelegt, an welchem Tag was und welches Weihnachtslied zu singen war. Und ich konnte auch wütend werden, wenn zum Beispiel irgendwo einer Morgenkinder wird's was geben, am 17. Dezember zum Beispiel singen wollte, weil am 18. wird es nichts geben. Da ist weder Nikolaustag noch der 24. Dezember. Es war also verboten, dieses Lied an einem anderen Tag als dem 23. Dezember zum Beispiel zu singen.
Also letztlich ist da durch die Adventszeit für Sie schon was, wo Sie sich auch richtig dran erfreuen können.
Ja, an die Adventszeiten aller Jahre habe ich mich immer sehr, sehr gerne erinnert. Als kleiner Junge habe ich viel gebastelt und das war für mich halt eine der schönsten Zeiten überhaupt in meiner Kindheit. Und irgendwann stand ich natürlich auch wieder vor der Frage, dieses meinen eigenen Kindern zu bieten. Im Gegensatz zu meinen eigenen Kindern habe ich früher den Weihnachtsmann-Glauben sehr schnell verloren, weil ich mich ganz logisch schon als kleiner Junge fragte, wie ist es möglich, innerhalb von nur einer Stunde alle Kinder der Welt zu beschenken, wenn man in der Kirche ist. Und da ich das unbedingt wissen wollte, habe ich dann irgendwann einfach den Kirchgang verweigert und meinen Vater beim Aufstellen des Baums von außen durchs Fenster guckend erwischt. Und damit war der Zauber natürlich hin. Um uns bei meinen eigenen Kindern den Zauber zu erhalten, war ich dann natürlich auch irgendwann gefragt. Und das war auch so ein Moment, wo ich in einer inneren Spannung war. Mensch, eigentlich lügst du doch hier deine Kinder an. Du kannst sowas eigentlich doch gar nicht machen. Aber ich habe verstanden, dass das ein Zauber ist, der ohne diese Lüge nicht funktioniert.
Hast du denn dann selber als Weihnachtsmann aufgetreten, oder?
Ich bin als Inkognito-Weihnachtsmann aufgetreten, so wie mein Vater früher auch. Man hat mich halt nicht gesehen. Und eine ganz besondere Challenge hatte ich, als ich einmal unbedingt die letzte Etappe der großen Traumstraße der Welt, die Panamericana von Alaska bis Feuerland, fahren wollte. Und das in den Weihnachtsferien, war das die beste Reisezeit dafür war. Da haben meine Kinder gesagt, oh Papi, dann fällt ja Weihnachten dies Jahr aus. Dann kriegen wir ja gar keine Geschenke. Und dann habe ich das wahrgemacht, was ich als Kind jedes Jahr neu gehofft habe, was aber nie eingetreten ist. Der Weihnachtsmann möge doch vielleicht mal ein paar Tage eher kommen, damit das Warten nicht so lange dauert. Sowas gibt's nicht, haben die Kinder mir im Kindergarten gesagt, die anderen, dass du spinnst, der kommt niemals eher. Ich sage, doch, manchmal gibt es Dinge, die gibt's eben nicht, wie den Weihnachtsmann. Und er kam am 9. Dezember und ein paar Tage später sind wir nach Chile aufgebrochen. Meine Kinder trauten ihren Augen nicht. Es war bis heute das einzige Mal, wo ich Freude gesehen habe. Ich muss darüber heute noch heulen. Es ist für mich wirklich schwer, Emotionen in den Kindern zu erkennen, aber die Freude war unübersehbar, auch für mich.
Peter Schmidt, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich habe auch noch ein kleines Dankeschön für Sie, sozusagen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ich greife mal unter den Tisch, Augenblick.
Ja, das ist natürlich.
Ein Kalender 2014 mit wirklich beeindruckenden Fotos von Vulkanen. Sie lieben ja Vulkane schon seit frühester Kindheit. Und
ja, ich sehe auch schon, was vorne auf dem Titelbild steht. Genau diesen Blick habe ich auch schon gehabt in meinem Leben.
Und welcher
sah
ist
ganz genau so aus. Das ist in Indonesien, da hinten ist der Vulkan Semeru, der spuckt alle paar Minuten. Da haben wir den Vulkan Bromo, auch auf dem bin ich schon gewesen. Ganz tolles Bild.
Also ich glaube Ihnen jetzt einfach mal, dass es der Vulkan tatsächlich ist.
Und auch hinten, diese Stelle habe ich schon gesehen, das ist Dalol und das ist der Lavasee des Erta Ali. Da war ich vor einigen Jahren, habe ich das auch genauso gesehen, diese beiden Stellen. Das ist obergenial. Vielen Dank.
Bitteschön, für mich sehen die irgendwie alle ziemlich ähnlich aus, die Vulkane, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich, dass sie die so auseinanderhalten können. Danke, Herr Schmidt, dass Sie hier waren. Es war ein wirklich sehr spannendes Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte und wünsche allen SWR-Hörern noch einen schönen Tag.